Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Ja, herzlich willkommen zu dieser Folge 268. Und diese Woche ist geprägt von drei Buchstaben. Die ganze politische Debatte dreht sich um das Gas, genauer gesagt um das Erdgas, um die Frage, ob uns bald ein Energienotstand droht und die Frage, was dann eigentlich passieren muss. Wir werden das diskutieren in diesem Gespräch zwischen Korrespondentinnen und Korrespondenten. Und wir sind angesiedelt unter anderem im Hauptstadtstudio. Ich sage Hallo zu meinem Kollegen Jörg Münchenberg.
Ja, hallo Nadine. Also ich bin hier im Hauptstadtstudio zuständig für die Bereiche Energie, Wirtschaftspolitik, Klima und auch noch Finanzen und freue mich auf den Podcast.
Ja, und beobachtest Wirtschaftsminister Robert Habeck jetzt schon seit einiger Zeit ganz genau. Und wir schalten ins Landesstudio Hannover. Dort sitzt unser Landeskorrespondent Bastian Brandau. Hallo Bastian, schön, dass du dabei bist.
Hallo aus Hannover, genau. Niedersachsen, wichtiges Energieland. Hier wird tatsächlich Gas gefördert, was die wenigsten wissen, aber es ist natürlich vor allem ein Windenergieland, wobei viele eben sagen, auch da geht der Ausbau im Moment nicht schnell genug.
Tja, und vielleicht bald auch ein LNG-Land, wenn man sich die Pläne unter anderem anschaut in Wilhelmshaven oder auch im Brunsbüttel. Das kann ja ziemlich interessant werden. Und dann schalten wir zu Gesine Dornblüt, die russische Perspektive vertreten wird, unter anderem Teil des Ukraine-Russland-Teams ist, was die Berichterstattung seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs für die Programme des Deutschlandradios koordiniert. Gesine, wann warst du genau in Moskau und wie verfolgst du die russische Politik heute?
Ich war von 2012 bis 2017 Korrespondentin für den Sender in Moskau. Und ja, zurzeit verfolge ich das Geschehen aus Berlin und heute ist mal wieder so ein Tag, der schrecklich ist. Es gab heute Morgen Meldungen eines Angriffs auf Vinnytsia mit wahrscheinlich mehr als einem Dutzend zivilen Toten in der Stadt, gar nicht so weit im Osten, sondern eher im Westen der Ukraine. Und das macht uns mal wieder klar, warum wir eigentlich die Situation haben, die wir haben und wer der Verursacher ist. Und ja, spannend heute zu betrachten ist, wie die russische Politik laviert, ob sie weiter Gas liefern will oder eben nicht durch Nord Stream.
Ja, und an der Stelle sage ich auch noch ganz herzlich Hallo. Mein Name ist Nadine Lindner. Ich bin auch Teil des Teams im Hauptstadtstudio. Bin eigentlich für die AfD zuständig, aber auch für die Verkehrspolitik und bin mit Jörg und auch Ann-Kathrin zusammen Teil des Energie- und Klimateams. Wir verfolgen gemeinsam alles, was sich rund um Gas, was sich rund um den Klimaschutz hier dreht. Jörg, lass uns doch vielleicht in Berlin einfach direkt mal anschauen. Es gibt heute einen ganz interessanten Besuch. Das ist die finnische Europaministerin. Und ich habe heute, als ich die Tagesvorschauen durchgelesen habe, die Tagesplanung gemacht, habe mir gedacht, Mensch, das ist eigentlich unter normalen Umständen, unter anderen Umständen wäre das eigentlich noch nicht mal mehr eine Meldung. Das ist heute anders. Warum ist das so ein wichtiger Besuch und vielleicht auch so ein heikler Besuch für Deutschland?
Also das ist wirklich ein wichtiger Besuch, weil es geht um Uniper. Uniper ist ja der wichtigste Importeur von russischem Gas in Deutschland und Uniper beliefert eben auch viele Stadtwerke, also ist ein ganz wichtiger Akteur hierzulande. Und Uniper hat eben große Probleme, weil auf der einen Seite die Gasbeschaffungspreise massiv gestiegen sind, die der Konzern kaufen muss, und auf der anderen Seite kann Uniper diese gestiegenen Preise nicht weitergeben an die Kunden. Und das Ganze führt dazu, dass der Konzern eben jetzt wirklich pro Tag einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag Verluste schreibt. Und jetzt muss man wissen, Uniper gehört mehrheitlich zu Fortum. Fortum ist ein finnischer Konzern und jetzt kommt eben die finnische Europaministerin ins Spiel. Dieser Fortum-Konzern gehört mehrheitlich dem finnischen Staat und die große Frage ist eben, wie viel Geld braucht Uniper, damit Uniper jetzt nicht Insolvenz anmelden muss. Die Bundesregierung ist bereit, hier Geld zuzuschießen in Form von Garantien, aber auch sie sogar beteiligen an dem Konzern, aber sagt natürlich im gleichen Atemzug, kann ja nicht sein, dass der deutsche Steuerzahler hier nur gerade stehen muss. Da sollen doch bitte die finnischen Eigentümer, sprich der finnische Staat, auch in die Bütt, und genau darüber wird verhandelt und das ist aber eben sehr schwierig und kompliziert, weil es ums Geld geht.
Und es ist ja interessant, wenn man sich die Medienberichte unter anderem in der Süddeutschen Zeitung heute durchliest, dass die finnische Europaministerin vielleicht gar nicht so viel Spielraum hat. Denn die finnische Öffentlichkeit, quer durch Regierung, aber auch bis hin zur Opposition, die sagen schon so ein bisschen, naja, dann sollen die Deutschen halt die Suppe selber auslöffeln, die sie sich eingebrockt haben mit der starken Abhängigkeit zum Erdgas. Ist denn schon irgendwie absehbar, wie das heute ausgeht und mit wem genau verhandelt sie denn eigentlich? Ist es das Habeck-Ministerium oder ist es das Finanzministerium? Mit wem hat die denn eigentlich eigentlich hier zu tun?
Also die war heute im Kanzleramt, die hat den Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt getroffen und auch den Staatssekretär im Kanzleramt Jörg Kukies, der kommt ja ursprünglich auch aus dem Finanzministerium. Also das Ganze ist schon sehr hochkarätig, ganz weit oben angesiedelt. Und man muss fairerweise sagen, wir zeichnen den Podcast jetzt auf 13.40 Uhr. Also im Augenblick ist die Ansage, man ist in einer schwierigen Phase. Das ist aber kein neuer Stand. Das sagt die Bundesregierung auch schon seit Tagen. Und wie gesagt, dem ist ja auch so. Aber die Gespräche gingen voran. Aber Stand jetzt eben am Donnerstag 13.40 Uhr gibt es noch keinen Durchbruch zu vermelden. Aber klar ist eben, viel Zeit hat man nicht mehr, zumal falls Russland tatsächlich überhaupt kein Gas mehr liefern sollte nach der Wartung von Nord Stream 1, dann wird es rabenschwarz für Uniper. Und man muss eben wissen, weil Uniper auch so viele Stadtwerke beliefert, wenn Uniper dann in Insolvenz gehen sollte, dann hieße das auch für die Stadtwerke, sie müssen plötzlich teures Gas sich kaufen am Spotmarkt. Das würden viele Stadtwerke gar nicht verkraften. Und da droht eben so ein Kaskadeneffekt. Das ist eben das Horrorszenario wie bei der Finanzkrise, dass da ein gesamter Markt sozusagen ins Wanken gerät. Und deswegen sagt die Bundesregierung natürlich auch, wir sind schon bereit, aber wie gesagt, man will auch, dass die Finnen damit reingehen. Wobei Finnland wiederum sagt, Fortum, der Mutterkonzern, hat schon 8 Milliarden Euro Anfang des Jahres an Uniper als Finanzspritze weitergegeben. Deswegen sieht man da jetzt nicht unbedingt, dass man da noch mehr geben soll. Und was du sagtest, Nadine, man sagt eben auch, es ist vor allen Dingen halt ein deutsches Problem. Selber schuld, dass ihr euch so abhängig gemacht habt vom russischen Gas. Also mal gucken, was da rauskommt.
Es ist ja wirklich interessant, weil das zeigt ja, dass es nicht nur eine allein deutsche Debatte ist, sondern dass es natürlich auch immer eine europäische Ebene hat. Aber lass uns vielleicht noch mal kurz bei der bundesdeutschen Perspektive bleiben, weil die Stimmen, die man hört, die sind ja vielleicht nicht unbedingt neu, aber ich denke, so in der Schlagzahl und auch in der Vehemenz kann man sie einfach nicht ignorieren. Klaus Müller hat man heute wieder gehört, das ist der Chef der Bundesnetzagentur. Das ist halt auch interessant, das war lange Jahre, dachte man, ach, es ist so eine verschlafene Behörde in Bonn. Mittlerweile steht sie ja im Mittelpunkt des Geschehens, was zum Beispiel Gasbelieferungen, was aber auch diese umstrittene Frage der Priorisierung angeht. Und Klaus Müller hat einen Punkt angesprochen, der ja für alle von uns, wir sind ja alle auch Verbraucherinnen und Verbraucher, schmerzhaft werden könnte, der von einer Verdreifachung der Abschläge gesprochen hat und von einem riesen Eisberg, der da vor uns steht. Was kommt da auf uns zu und in welchem Debattenstand sind wir eigentlich?
Also ich würde mal sagen, es gibt so zwei Stränge. Das eine ist, wir haben eine geänderte Gesetzesgrundlage seit letzter Woche. Das heißt, die Bundesregierung kann am Ende auch sagen, zum Beispiel den Versorgern, den Stadtwerken, ihr dürft diese ganzen Preiserhöhungen, die ihr jetzt habt, weil ihr eben teuer Gas einkaufen müsst, die dürft ihr weiterreichen an die Kunden. Das ist neu, dass das eben jetzt so geht. Und das ist so ein Instrument in diesem ganzen Baukasten, den man sich da zusammengebastelt hat, der jetzt zur Verfügung steht. Ein anderer wäre, dass man sagt, um einen Konzern zu retten zum Beispiel, kann auch die Erhöhung oder das, was der da mehr bezahlen muss, kann auf mehrere Schultern verteilt werden, sprich an alle Gaskunden. Auch das wäre so ein Mittel, um das weiterzugeben. Also das ist sozusagen der eine Strang. Da kann die Bundesregierung in jedem Fall handeln, um dafür Entlastung zu sorgen bei den Stadtwerken, bei den Versorgern. Das andere ist natürlich irgendwann, wenn der alte Gasvertrag jetzt ausläuft bei den Kunden, dann müssen die einen neuen abschließen zum Beispiel. Und dann ist ja ganz klar, das wird dann viel, viel teurer. Und davor warnt eben jetzt auch Klaus Müller, der Chef der Bundesnetzagentur, und sagt, Leute, ihr müsst eigentlich jetzt schon vorsorgen, ihr müsst jetzt schon Geld zurücklegen, damit ihr für diese Preiserhöhungen gewappnet seid. Und der nennt da auch zum Beispiel eine Zahl, das finde ich eigentlich, das verdeutlicht das schon, wenn man sagt, normaler Vier-Personen-Haushalt, 1.500 Euro zahlt er bislang für Gas im Jahr. Das sind dann eben plötzlich 4.500 Euro. Also das ist schon wirklich enorm und es kann sogar noch mehr werden. Also insofern ist dieser Appell sicherlich jetzt nicht falsch zu sagen. Man muss da auch jeder privat sozusagen schon vorsorgen, weil irgendwann kommen diese Preissteigerungen auf jeden Fall an.
Ja, das ist spannend, was du erzählst und dir zuzuhören. Ich fühle mich gerade zurückversetzt in eine Situation, das war Mitte April, da habe ich mir mal so eine Diskussion in Russland angehört, also aus Berlin, aber die wurde übertragen vom Waldai-Club. Das ist so ein internationaler Diskussionsclub, dicht angesiedelt am russischen Außenministerium und ehemals eigentlich sehr hochkarätig international besetzt. Inzwischen ist es natürlich eher so eine, interne Geschichte da in Moskau. Und es war zu der Zeit, als schon heftig debattiert wurde über bevorstehende Importbeschränkungen für russisches Öl und russisches Gas. Und ich war wirklich schockiert davon damals, wie da mit welcher Häme in diesem ehemals angesehenen Forum geredet wurde über die Szenarien, die Deutschland da drohen. Da hat tatsächlich einer der Vertreter, und zwar Mitglied in einem Rat für Außen- und Verteidigungspolitik, der hat gesagt, naja, also wenn die Europäer ihren Lebensstandard halten wollen, dann müssen sie die Hälfte ihrer Bevölkerung irgendwie loswerden, also zum Beispiel nach Amerika schicken, oder der Lebensstandard in Europa sinkt auf das Niveau Indiens. Und dann wurde noch kolportiert, es werde in Deutschland schon diskutiert, die Zimmertemperatur auf 15 Grad zu senken. Soweit sind wir ja nicht, aber das zeigt mal, wie in Russland eigentlich debattiert wird und ja, wie da Ängste geschürt werden und das auch ausgekostet wird in Moskau.
Und Gesine, man kann doch davon ausgehen, Entschuldigung, dass was wir hier an Debatten führen, wird sicherlich doch in Moskau ganz genau beobachtet.
Ja, auf jeden Fall. Also das registriert man und es ist ja so, dass, also meine These ist ja nach wie vor, dass eigentlich Putin vor allen Dingen, das, was ihn vor allen Dingen treibt, ist Angst um den eigenen Machtverlust und Angst, dass die Menschen verstehen, dass man anderswo besser lebt als in Russland. Und das, was jetzt passiert, das ist natürlich was, das ist einfach Wasser auf die Mühlen der Propaganda, weil man sagt, naja, die Europäer und gerade die Deutschen, haha, die können sich bald nicht mal mehr leisten, irgendwie ihre Wohnung im Winter zu heizen. Und das in einem Land wie Russland, wo man im Winter die Fenster aufreißt, damit man nicht erstickt vor Hitze, weil es überall Fernwärme gibt.
Aber glaubst du denn, Gesine, das würde mich interessieren, ist das ein aktives Kriegsziel oder ist das sowas wie ein erfreulicher, in Anführungszeichen, Beifang dieser ukrainischen Offensive?
Die Gasgeschichte meinst du?
Ja, die Gasgeschichte, die Energieknappheit, dann die damit verbundenen auch Inflationsentwicklungen, auch Rezessionsbefürchtungen, die es zumindest gibt. Nicht nur in Deutschland, natürlich auch in der gesamten Europäischen Union. Man kann es ja nicht voneinander trennen.
Ich glaube, es geht dem Kreml darum, den Westen zu schwächen und zu spalten und Ängste zu schüren und vielleicht auch soziale Unzufriedenheit hervorzurufen. Und das aber nicht nur, weil der Westen die Ukraine unterstützt, sondern auch eben um den Westen insgesamt als ja, Gesellschaftsmodell, als Kraft international, da geht's dann nicht so sehr um die EU, sondern mehr um die USA, um die halt zu schwächen und zu zeigen, dass das eigentlich gar nicht attraktiv ist. Das ist so das Ziel.
Ich wollte nochmal einhaken, Bastian Brandau hier in Hannover, dass ich in einem Bundesland ja beobachte, wo in 3 Monaten gewählt wird und da gewinnen diese Themen natürlich eine gewisse Dynamik und nochmal beim Thema Fernwärme, das finde ich so interessant von der Beobachtung, dass sich ja im Moment auch so ein bisschen das aufteilt in Leute, die irgendwie Fernwärme versorgt werden oder eine Wärmepumpe schon haben zu Hause oder eben doch die vorherrschende Gasetagenheizung, die zum Beispiel hier in Hannover auch sehr, sehr verbreitet ist und im neuen Gespräch mit der Leiterin hier der Stadtwerke Hannover, die eben sagt, man versucht schon auf Fernwärme zu gehen, aber das dauert einfach dermaßen lang, bis man da die Leitungen ausbaut. Hier liegen teilweise Parallelstrukturen, also es gibt Straßen, in denen liegt eine Gasleitung und die Fernwärme ist da, das kann man sich auf Dauer nicht mehr leisten. Aber genau diese Dynamik mit den Preisen, die du eben angesprochen hast, Jörg, das ist ja was in 2-3 Monaten noch viel mehr zuschlagen wird, wenn hier gewählt werden wird. Und von daher ist diese Landtagswahl in Niedersachsen, die eigentlich so ein bisschen eher so eine Art Selbstläufer war von Stefan Weil, der ein sehr populärer Ministerpräsident ist, auch durch diese Dynamik nochmal eine ganz andere. Stefan Weil versucht da auch immer mit Vorschlägen in Richtung Bund vorzupreschen, so ein bisschen auch was irgendwie die Versorgung der Rentner gibt oder so. Aber selbst wenn wir da um Summen reden von 300 und du hast es eben gesagt, das ist ja letztendlich wenig in dem, was auf viele zukommen dürfte. Und da wird das hier eben sehr, sehr zu beobachten sein, welche Dynamik das Richtung Winter dann bekommt.
Lasst uns vielleicht nochmal über die Dynamik sprechen, die uns so in den kommenden Tagen ereilen wird. Das, worauf wir im Moment alle schauen, das ist Nord Stream 1. Das ist eine der Pipelines, die Europa, die Deutschland mit russischem Erdgas versorgt, die im Moment in einer Routinewartung ist, aber wo es große Zweifel gibt, ob sie überhaupt und dann, wenn ja, in welchem Umfang eigentlich wieder betrieben wird. Welche Erwartungen gibt es denn im Moment und ist es, wir haben das ja auch senderintern diskutiert, ob es nicht vielleicht auch ein bisschen Panikmache ist, jetzt schon davon auszugehen, dass die russischen Lieferungen eingestellt werden. Da, ich weiß nicht, Jörg, Gesine, wer von euch anfangen möchte. Wie sind denn da die wahrscheinlichsten Szenarien und was nimmt man auch kommunikativ zum Beispiel von der russischen Seite wahr?
Also genau diese Fragen, die du stellst und die Unsicherheiten, das ist natürlich genau das Ziel der russischen Politik. Und das war auch schon immer so. Also Deutschland und die EU sind ja jetzt nicht das erste Objekt von russischer Außenpolitik mit Gas. Das gibt's ja seit 20 Jahren oder noch länger. Nur bisher wurde das halt eingesetzt gegenüber Staaten des sogenannten näheren Auslands, also Republik Moldau oder ganz früher Georgien oder Armenien, wo es eben Freundschaftspreise gab für Gas. Und dann, wenn diese Staaten irgendwie politisch aufmüpfig wurden, dann wurden die Gaspreise hochgesetzt. Und in Deutschland hat man immer gedacht, nee, wir sind doch regelbasiert und haben Verträge und haben immer verwiesen auf die Lieferzuverlässigkeit auch zu sowjetischen Zeiten. Und das war eigentlich, glaube ich, außerhalb der Vorstellungskraft vieler, dass auch diese ökonomischen Regeln von Angebot und Nachfrage irgendwann mal außer Kraft gesetzt werden könnten. Jetzt konkret mit Nord Stream 1. Vor einigen Tagen hat Dmitri Peskov, also der Sprecher des russischen Präsidenten, gesagt, wenn die Turbine aus Kanada, die ja als deren Reparatur als Vorwand gilt, um eben die Lieferungen durch Nord Stream herunterzusetzen, was passiert ist in den letzten Wochen. Also Peskov hat gesagt, wenn die Turbine kommt, dann, sagen wir, besteht die Möglichkeit, dass man wieder liefert, dass die Lieferungen wieder aufgenommen werden. Und das ist ein bisschen verkürzt wiedergegeben worden in einigen deutschen Medien als mit der Überschrift, als wenn die Turbine kommt, dann liefern wir wieder. Das ist nicht so. Im Gegenteil, und das ist durchaus, glaube ich, Prinzip, oder nicht glaube ich, sondern bin ich mir ziemlich sicher, Prinzip in der russischen Kommunikationsstrategie, genau diese Unsicherheiten zu behalten. Und das sehen wir auch jetzt. Heute Morgen gab es ein Briefing der Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa. Die hat sich auch geäußert, relativ unklar eigentlich. Also es kommen zweideutige Signale. Und ich glaube, auch Gazprom war das ja selber, die sich gestern geäußert haben und auch gesagt haben, na ja, wir haben noch kein Papier darüber, dass die Turbine wirklich kommt. Und deswegen können wir auch noch nicht sagen, ob wir wirklich wieder liefern werden.
Aber gab es nicht auch so einen Hinweis aus dem Kreml, dass gesagt wurde, es liegt gar nicht in unserer Macht, in unserer Entscheidung, ob die Pipeline wieder angefahren wird, es sei in der Verantwortung der anderen und ein Nexus mit dem Hinweis auf die westlichen Sanktionen dargestellt wurde? Ich habe das schon als deutlichen Wink mit dem Zaunfall auch interpretiert. Also so nach dem Motto, lass die Sanktionen sein, dann schalten wir die Turbine wieder an. Oder ist das auch jetzt verkürzt und vielleicht auch unkorrekt wiedergegeben?
Na, das ist die Verkürzung und Unkorrektheit, die sehr verbreitet ist und die auch im Sinne des Kreml ist. Und die trifft ja nicht nur die Gaslieferungen und die Energiepolitik, sondern genau das Gleiche ist jetzt mit der Blockade der Getreidelieferungen aus der Ukraine, aus den von Russland besetzten Häfen und auch den anderen. Auch da sagt Russland nicht wahrheitsgemäß, dass das Getreide nicht geliefert wird, das läge an den westlichen Sanktionen, was totaler Quatsch ist. Das sind Ausreden.
Ja, wie sieht denn die Situation in Deutschland aus? Ich meine, das, was man aus Deutschland hört, ebenso verkürzt, um jetzt einfach mal dabei zu bleiben, ist ja dieser Hinweis auf das Schlimmste vorbereiten, auf das Beste hoffen, wo ich mich so ein bisschen frage, naja, kann man damit eigentlich Politik machen? Kann man damit Wirtschaftspolitik machen? Reicht das aus als Basis für wichtiges politisches Handeln?
Also ich glaube tatsächlich, dass du hast da gar keine andere Wahl. Also ich hatte ja mit Robert Habeck, dem Wirtschaftsminister, jetzt ein längeres Interview. Und da hat er das eben auch nochmal gesagt, dass man einfach letztlich nicht wisse, was da wirklich passiert am 21. Juli, wenn die offizielle Wartung eigentlich abgeschlossen sein soll. Und Habeck war ja immer auch der eben gewarnt hat, dass Russland das Ganze als politische Waffe einsetzt. Und ich glaube, er macht sich da auch keine Illusionen. Letztlich ist es eine Ermessensfrage im Kreml. Wenn man sagt, wir haben mehr davon, das Gas komplett weiterhin eingestellt zu haben, dann wird man sich dafür entscheiden. Wenn man vielleicht eher sagt, wir lassen wieder ein bisschen was durchfließen, stiften damit wieder Verwirrung oder neue Debatten, lösen wir damit aus, dann wird auch vielleicht das eintreten. Wobei interessanterweise ja schon so war, dass obwohl die Bundesregierung sozusagen sich alles offen hält oder auch mit dem Schlimmsten eben rechnet, hat man schon im Hintergrund auf die Kanadier, glaube ich, ziemlich einen Druck ausgeübt, weil die Kanadier haben sozusagen gegen ihre eigenen Sanktionen verstoßen. Also es waren nur spezielle kanadische Sanktionen, dass man eigentlich diese Turbine nicht nach Russland liefern sollte. Jetzt macht man das so ein bisschen verschwurbelt. Man liefert sie eben zurück irgendwann nach Deutschland und Deutschland, Siemens Energy, liefert sie dann weiter an Gazprom. Aber insofern, glaube ich, versucht man schon letztlich doch irgendwie alles zu ermöglichen, um sozusagen den Weg zu ebnen, dass vielleicht dann doch Gazprom wieder Gas liefert. Also Habeck hält das ja für vorgeschoben, aber auf der anderen Seite versucht er gleichzeitig dann schon den Russen sozusagen dieses Argument aus der Hand zu schlagen. Dahinter ist dann doch vielleicht ein bisschen die Hoffnung, dass man sagt, vielleicht geht's ja doch gut. Und vielleicht noch zur politischen Kommunikation. Es ist schon umstritten. Also manche haben ihn ja auch vorgeworfen, er sei in der Wortwahl zu drastisch. Er hat vor der sozialen Spaltung gewarnt, die in Deutschland droht bei einer Gasnotlage. Also ich finde schon, dass das nicht falsch ist, weil er muss ja auch vorbereiten. Und wenn wir plötzlich diese Gasmangellage dann von heute auf morgen tatsächlich haben sollten, Horrorszenario, da sind sich eigentlich wirklich alle einig, dann ist es, glaube ich, schon auch sinnvoll und angebracht, davor zu warnen. Aber man muss natürlich jetzt aufpassen, dass man jetzt wirklich nur nicht nur mehr in Cassandra-Rufe da verfällt, weil inzwischen hört man das ja aus allen Ecken und Enden. Die Wirtschaft warnt ja auch schon vor Horrorszenarien. Die Gewerkschaften sagen, Millionen Arbeitsplätze gehen verloren. Also im Augenblick ist die Tonlage ganz klar Moll, also überall.
Ja, und das ist jetzt wirtschafts- und sozialpolitisch argumentiert, aber wenn man jetzt den großen Bogen im Kopf hält und diese Aggression da gerade in der Ukraine, die nicht nur der Ukraine gilt, sondern, das ist meine feste Überzeugung, auch Westeuropa und der EU und der sogenannten westlichen Welt, dann haben wir jetzt die Situation, also wenn du sagst, man kann nur hoffen, und das ist ja auch wirklich so ein Tenor in der Politik, die jetzige Situation zeigt, dass Deutschland schlichtweg nicht gewappnet ist, mit so einem Gegner es aufzunehmen. Und ich glaube, es war Selenskyj, der neulich gesagt hat, oder ein anderer ukrainischer Politiker, wenn Deutschland jetzt schon im Sommer, wo es warm ist und wir eher vor einer Hitzewelle stehen, zaudert und überlegt, was sie machen, wie wird das denn erst im Winter? Wie zögerlich und wie zauderlich wird diese Regierung sein? Und das sind eben ganz fatale Signale, finde ich.
Aber ich finde, sie ist eben nicht zögerlich. Da würde ich dir widersprechen, Gesine, weil da muss man schon sehen, was Habeck jetzt gemacht hat die letzten Monate. Ich meine, das ist ein, also der Mann arbeitet wirklich sehr viel und man hat jetzt wirklich versucht, in aller Breite, mit allen Möglichkeiten, auf der einen Seite Gas einzusparen, die Instrumente zurechtzulegen und auch gesetzlich zu verabschieden, damit man eben handlungsfähig ist. Also man kann natürlich auch einen Fehler, der, ich sag mal, die letzten Jahrzehnte zurückreicht, dass man sich so abhängig gemacht hat von russischen Gaslieferungen, den kannst du nicht von heute auf morgen natürlich einfach aus der Welt schaffen.
Da gebe ich dir recht.
Aber ein Punkt, Gesine, würde mich doch interessieren. Es werden jetzt diese Defizite festgestellt in der deutschen Energiepolitik. Die stellen wir selber fest. Die stellt auch ein Selenskyj, finde ich, völlig zu Recht fest. Wir haben jetzt auch festgestellt, dass es auch durchaus zum Kalkül von Wladimir Putin gehört, dass in Deutschland diese Unruhe ausbricht. Was ich mich allerdings frage, welche Handlungsoptionen haben wir denn in der deutschen Politik und auch mitgedacht in der europäischen Politik, um es mit diesem Gegner aufzunehmen, um dem Herr zu werden, um auch die Kontrolle über diese Lage zu erfüllen. Das gilt sowohl auf der, würde ich mal sagen, Infrastrukturseite mit der Gasversorgung, als auch auf der, wie soll ich sagen, politischen Kommunikationsebene, also einer Ebene des Framings, einer Ebene auch der Narrative, der Erzählungen und Leitbilder.
Das ist natürlich schwierig, wenn eine Demokratie einer nahezu Diktatur gegenübersteht und eine Demokratie und dann noch die EU, in der halt viele Stimmen immer zu einem Konsens kommen müssen und zu einem Kompromiss kommen müssen. Das macht jetzt in der Kommunikation erstmal, aus russischer Sicht ist es ein Nachteil. Ich glaube, was hier zu kurz kommt in der Debatte oder in der Kommunikation, man weiß es ja eigentlich, ist, es ist ja nicht so, dass Deutschland und die EU komplett nur von Russland abhängig wären bei dem Gasgeschäft, sondern es ist ja so, dass Russland das auch durchaus Vorteile verschafft hat lange, denn Russland konnte sein Gas an die EU, in die EU zu viel höheren Preisen verkaufen und auch Öl. als Russland das jetzt tut. Und wir haben jetzt gestiegene Energiepreise, deswegen sind die Preise jetzt gerade mal hoch. Aber die Frage ist, was macht Russland zum Beispiel mit all seinem Gas, wenn Russland jetzt die EU gar nicht mehr beliefern wird? Und da geht ein Teil nach China. China hat die Gasimporte gesteigert, auch die Ölimporte. Aber die Frage ist, wie lange wird das anhalten? Das sind Sachen, die auch unter Experten in Russland ernsthaft diskutiert werden. Und vor allen Dingen wird auch die Frage gestellt, wenn China der größte Abnehmer wird, dann wird China das vermutlich ausnutzen und die als größter Abnehmer natürlich den Preis drücken. Das ist ja keine Liebe zwischen Russland und China, sondern das sind zwei pragmatisch handelnde Staaten und da wird China natürlich auch jeden Vorteil ausnutzen. Was ich sagen will, ist, dass Russland natürlich auch dafür bezahlt, stark dafür bezahlt, wenn Russland der EU kein Gas mehr liefert. Und es ist natürlich klar, dass Russland stärker bereit ist, sowas in Kauf zu nehmen, weil Putin sich auch nicht der Gefahr ausgesetzt sieht, dass da eine Bevölkerung auf die Straße geht, die ihn womöglich aus dem Amt demonstriert. Das ist nach wie vor nicht absehbar, dass es dazu kommt. Und das ist natürlich in Europa anders. Also ich denke, diese Sachen, die muss man, wenn es darum geht, wie kann man auftreten, das muss man im Hinterkopf haben und auch kommunizieren und, ich sag's jetzt mal ganz salopp, auch ein bisschen mal die Arschbacken zusammenkneifen und dadurch, denn es geht auch um Zeit einfach, bis die Sanktionen stärker wirken, bis die Gaspreise, bis die Energiepreise wieder sinken und das ist einfach eine harte Zeit mit sozial schlimmen Folgen, die wir überbrücken müssen.
Stichwort Zeit, Bastian, da würde ich gerne mal von dir wissen. Also in dieser ganzen Strategie, Stichwort Versorgungsnotlage und was kann man dagegen tun, spielen ja diese LNG-Terminals eine ganz wichtige Rolle in Norddeutschland, die da geplant sind. Jetzt will man ja erstmal so zwei Behelfsterminals da bauen. Was ist denn da eigentlich Stand der Dinge? Weil da gab es ja immer auch die versteckte Warnung, so schnell, wie das jetzt irgendwie eigentlich alles notwendig ist, aufzubauen, so schnell wird das gar nicht zu schaffen sein. Und wie wird das dann auch diskutiert im Land?
Also genau, der aktuelle Stand ist, glaube ich, vor zwei Tagen gab es die Meldung, dass jetzt die Pipelines geliefert wurden, also die Gasrohre dort, außer als Gitter. Es gab den vorzeitigen Baubeginn, das Ganze ist ja eben auch mit so einer besonderen Geschwindigkeit angesetzt, aber es muss noch abgewartet werden, es wird vermutlich geklagt werden, voraussichtlich. Die Umwelthilfe hat das angekündigt und Ziel ist tatsächlich, dass ab dem 21. Dezember über das Terminal dann in Wilhelmshaven dieses erste mobile, dass da tatsächlich Gas angelandet werden kann. Das wäre dann relativ schnell, aber das sind natürlich Dimensionen, die bei weitem nicht ranreichen an das, was jetzt eben Nord Stream 1 liefert und auch dahinter steckt ja auch das Problem, dass das Gas dann irgendwo herkommen müsste, eben aus Katar in dem Fall, da gab es ja die neuen Abkommen. Also ich habe jetzt nicht den kompletten Überblick, wie da die Dimensionen sind, aber dass das eben diese Mengen aus Russland nicht so schnell ersetzen kann, das ist ja, glaube ich, das große Problem. Man hat sich da eben auf diese großen Pipelines verlassen und da kommen die Terminals einfach von der Masse nicht lang.
Gibt es denn wirklich politische Opposition dagegen, Bastian? Also gibt es wirklich auch harte Kritik? Also du hast jetzt die Deutsche Umwelthilfe genannt, das ist ein Umweltverband. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel das Parlament anschaut, vielleicht auch die Grünen anschaut,
die argumentieren tatsächlich dagegen. Also das ist ja bei allem, was jetzt mit Gas gemacht wird, immer die Frage. Die Grünen würden sagen, eben mit der Erfahrung, du hattest das vorhin angesprochen, Jörg, der letzten 10, 15, 20 Jahre letztendlich, diese hohe Gasabhängigkeit, die ist verschuldet worden und das können wir jetzt nicht so schnell rumdrehen. Und letztendlich ist ja immer die Frage, wie viel können wir einsparen, bis dann irgendwann möglicherweise Wasserstoff eine Rolle auch spielt, bei der Stromversorgung eben aussteigen, aus Gas zu gewinnen. Und die Grünen sagen eben hier, das ist dahingehend sind es die falschen Zeichen, eben weil man auch Zeichen setzt, den Ausbau der erneuerbaren Energien, der eben in Niedersachsen, das ja wirklich ein Vorreiterland ist bei Windenergie, aber der ist in den letzten 5 Jahren doch zum Erliegen, wäre zu viel gesagt, aber der ist stark ins Stocken geraten. Da weisen die Grünen immer darauf hin, dass das eben hier wegen schwieriger Planung, was aber teilen eben auch die also was natürlich Bundesgesetzgebung ist, aber was eben auch die Landesregierung durch eine bessere Raumordnung, durch mehr Ausweisung von Flächen hätte beschleunigen können, das ist eben nicht geschehen, sondern das ist hier ins Stocken geraten und damit ist auch Niedersachsen weit hinter den Zielen hinterher, die es sich mal gesetzt hat. Jetzt wurden kurz vor Ende der Legislaturperiode nochmal höhere Ziele gesteckt, aber die Grünen weisen eben darauf hin, dass es sinnvoller wäre, eben stärker einzusparen, mehr auf Erneuerbare zu setzen und halten dahingehend dieses LNG-Terminal auch nicht für völlig falsch, aber mehrere zu bauen, die dann eben nicht so schnell wie dieses erste mobile gebaut werden können, sondern bei diesen größeren, da würde es ja länger dauern. Das ist eben, wird von den Grünen als falsches Zeichen gewertet. Und die Umweltverbände, die Umwelthilfe, aber auch der BUND, die werden das beklagen, aber vor allem eben auch aus den Umweltsichten, das ist ja ein sensibles Gebiet dort eben am Rande des Wattenmeeres. Und auf der anderen Seite steht natürlich die große Koalition, die hier in Niedersachsen ja wirklich auch noch eine sehr große Koalition ist aus SPD und CDU und auch die FDP, die stehen eben voll hinter dieser, wenn man das so nennen will, Gasoffensive hier, LNG-Terminals, aber eben auch dieses umstrittene Projekt, da ein niederländisches Unternehmen vor Borkum eben bohren zu lassen. Und da könnte dann möglicherweise ab 2024 eben ja an der Küste auf sozusagen der deutsch-niederländischen Grenze dort in der Nähe auch hier selber Gas gefördert werden. Also nicht welches das eben angelandet werden muss, sondern eben hier auch gefördert werden. Und das ist tatsächlich in Niedersachsen auch schon der Fall, dass hier rund 5 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr gefördert werden. Die kommen eben aus Niedersachsen jetzt schon.
Vielleicht nur so eine kleine Fußnote, weil du vorhin Katar erwähnst. Also nach meinem Wissensstand gibt es da eben noch keine konkreten Abkommen. Also Robert Habeck war ja in Katar, hat da vorgefühlt und das ist im Augenblick auch noch sehr, ich sag mal, im Fluss und unsicher. Und der Hintergrund ist einfach der, die Kataris wollen natürlich gerne langfristig ihr Flüssiggas loswerden, während die Bundesregierung das natürlich nur so als Übergangsenergieträger sieht. Also da hat man natürlich auch ganz unterschiedliche Interessen und das macht das Ganze eben auch so kompliziert. Und deswegen ist es noch nicht so ganz klar, inwieweit eben Katar da wirklich eine wichtige Rolle spielen wird, inwieweit man sich da wirklich auch einigen kann, dann eben auf bestimmte Lieferverträge und was für eine Laufzeit die haben. Also das wird sicherlich auch nochmal ganz interessant zu beobachten, wenn es dann tatsächlich ans Eingemachte geht.
Aber sag mal, Bastian, das würde mich interessieren, mit Niedersachsen, dieser Punkt, also Deutschland hat ja 5% seines eigenen Erdgasbedarfs aus heimischen Quellen, das war auch mal sehr viel mehr, das war sogar mal, glaube ich, 13% noch vor einigen Jahren, der Anteil ist gesunken, auch wegen des Widerstands dort von lokalen Initiativen, lokalen Gruppen. Jetzt gibt's ja offensichtlich zwei Optionen, also das heißt zum einen die Förderung des Erdgases, was es an Land gibt, also im Nordwesten von Niedersachsen, offensichtlich ja auch per Fracking, was diskutiert wird. Auf der anderen Seite dann die Exploration vor Borkum, das heißt, es wäre dann im See. Welche dieser Optionen hältst du denn für realistisch machbar? Wie groß sind die Widerstände, auch die lokalen Widerstände? Und wie sortiert sich da die Landespolitik? Ich habe immer den Eindruck, dass der Olaf Lies, der Wirtschaftsminister von Niedersachsen von der SPD, bei diesen ganzen Energiedebatten, also Wasserstoff, Erdgas, total hinterher ist und meiner Ansicht nach auch immer versucht, dass Niedersachsen da vorne dran ist und auch einen guten finanziellen Schnitt macht bei diesen Dingen.
Das dürfte in seinem Interesse liegen. Also das vor Borkum, das wird tatsächlich angegangen. Das ist ja auch so eine Kehrtwende. Im Oktober noch oder im vergangenen Jahr hatte die Große Koalition hier beschlossen, keine Erdgasförderung dort und haben das eben vor einigen Wochen, ich weiß gar nicht genau einen Termin, haben es aber beschlossen, dass da eben jetzt doch gefördert werden darf. Das wird also angegangen, aber auch das in einem Rahmen eines normalen Verfahrens wird eben diesem niederländischen Unternehmen, was auf niederländischer Seite bohrt, auch erlaubt sozusagen unter der Grenze durchzubohren. Das wird aller Voraussicht nach passieren. Das wird vermutlich auch beklagt werden. Auch die Insel Borkum hat angekündigt, dagegen zu klagen. Mal sehen. Das ist aber auch etwas, was erst 2024 losgehen könnte, so heißt es. Also wir reden auch hier wieder von einem längeren Zeitraum, in dem das überhaupt zur Hilfe kommen könnte. Und dann geht es auch da um die Mengen. Die Rede ist auf deutscher Seite von höchstens 30 Milliarden Kubikmeter. Also auch das wären wieder eher nur Bruchteile, nichts, was schnell hilft. Das ist dann wiederum hier in dem Fall auch die Argumentation der Grünen. Das verzögert auch wieder den Ausbau der Energiewende. Und was die Förderung an Land betrifft, die Vorkommen sind wohl fast alle hier in Niedersachsen, die Deutschen. Die werden ausgebeutet und auch zum Beispiel der Gasspeicher in Rheden, das ist ja ein ehemaliges Erdgasfeld, was ausgebeutet wurde. Und schaut man über die Grenze, also weiter in Westen, in den Niederlanden wird ja auch sehr, sehr viel Gas in Groningen zum Beispiel unmittelbar an der Grenze, das gilt als perfektes Gasfeld, was jetzt aber fast ausgebeutet ist, aber eben auch mit diesen verheerenden Folgen von Absenkungen, wo dann noch gar nicht klar ist, wo das hingehen wird in den nächsten Jahren. Und von daher halte ich die Diskussion für Fracking auch Also die wird meiner Meinung nach nicht weiterkommen. So sagt das der Ministerpräsident zumindest, das sei fast auch illegal, wenn ich das richtig verstanden habe. Es gibt wohl das Recht, das mal irgendwo zu versuchen, aber die Widerstände gegen Fracking überall, die dürften dermaßen hoch sein, dass das also, glaube ich, politisch kaum durchzusetzen würde, weil man eben es auch wieder mit Mengen zu tun haben dürfte, die eben nicht ansatzweise das irgendwie ausgleichen könnten, was eben im Moment nicht aus Russland kommt. Und Olaf Lies ist natürlich genau, ein erfahrener Minister, ein Mann mit Ambitionen. Er wäre ja auch gern SPD-Vorsitzender gewesen, Ministerpräsidentenkandidat, was dann Stefan Weil geworden ist. Er ist im Moment ja sowohl Vorsitzender der Umweltministerkonferenz als auch, das ist, glaube ich, kein so richtig offizielles Gremium, aber diese Versammlung gibt es eben auch, die Energieministerkonferenz. Da gab es ja auch ein kurzfristiges Treffen mit Habeck. Das ist sozusagen etwas, wo Lies im Moment vorsitzt. Und er, genau, weiß sich da auch in Szene zu setzen, ist ein Mann der Windkraft. Also wenn man den in seinem Büro besucht, in seinem Ministerium, da stehen mehrere Windräder, also Modelle. In dem Fall kommt er selbst aus Wilhelmshaven und hat das eben auch mit dem LNG genutzt, um da sozusagen Nägel mit Köpfen zu machen. In Schleswig-Holstein hat man gezögert und hier hat man eben zugegriffen, gab ja auch diesen großen Termin mit Robert Habeck eben, wo Olaf Lies eben auch da war. Übrigens auch der CDU-Wirtschaftsminister Bernd Altusmann, das hat nicht so viel für Aufsehen gesorgt. Aber genau, Olaf Lies weiß sich da auch in Szene zu setzen. Und die Kritik allerdings auch hier der Grünen ist immer, dass er sich da eben vor allem in Szene setzt, aber letztendlich auch nicht liefert. Da sind wir wieder beim Windenergieausbau, der eben stark zurückgegangen ist. Dass da er die falschen Schwerpunkte setze, das werfen ihm also die Grünen vor. Und dass er sich da eben gegen die CDU nicht durchsetzen kann, wenn es da um solche Raumordnungsverfahren gibt. Und generell muss man auch sagen, wie gesagt, der Landtag, also die Große Koalition hat jetzt hier ein Klimaschutzgesetz vorgelegt in der letzten Sitzung vor der Sommerpause, eben auch in Reaktion auf dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil. Da ist natürlich auch der Ausbau der erneuerbaren Energien drin, aber eben auch, wenn wir über sowas wie Wärmedämmung reden, da sind dann doch wieder so Sachen rausgenommen worden, wie dass die höchsten Energiewärme, also die höchsten Dämmungsstufen einfach für öffentliche Gebäude gelten, so ein Signal, dass man sagt, na klar, wir als Land gehen mit gutem Beispiel voran, setzen den höchsten Standard, das ist im letzten Moment wieder rausgekegelt worden aus diesem Gesetz und das sind eben so die Punkte, wo dann die Grünen sagen würden, er inszeniert sich zwar gut, aber so richtig ernst meint er das nicht oder er kann es zumindest nicht durchsetzen.
Aber eine Sache, Bastian, würde ich dich gerne noch fragen, weil man kann ja über die Sozialdemokratie in Niedersachsen, vor allem über die Sozialdemokratie in Hannover, eigentlich nicht reden, ohne über Gerd Schröder zu reden, den ehemaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten, ehemaligen Bundeskanzler für die SPD ja und dann lange Gas- oder seitdem auch Gaslobbyist. Es gibt ja jetzt die Versuche der Sozialdemokratie, ihn loszuwerden, aus den Reihen der Sozialdemokraten rauszuschmeißen, aus den Reihen der Partei. Gerade heute gab es einen Termin dazu. Wie groß sind denn die Chancen der SPD, ihn loszuwerden? Und taucht er denn in diesem Stadtleben überhaupt noch auf? Spielt er eine Rolle in Hannover? Sieht man ihn manchmal? Geht er beim Italiener essen oder bleibt er nur verschämt zu Hause? Wie muss ich mir das vorstellen in so einer Landeshauptstadt?
Was hat das interessiert? Das ist ja interessant, Nadine.
Das sind die wirklich wichtigen Fragen, genau.
Natürlich.
Die wir gerne beantworten. Also, wer in Hannover wohnt und sich ein bisschen auskennt, der weiß, wo Gerhard Schröder wohnt, in dem Zooviertel. Und im Moment steht da auch ein sehr präsentes Polizeiauto, was wohl nicht immer der Fall war. Er selbst ist isoliert, das kann man, denke ich, schon sagen, geht auch wohl nicht viel raus. Leute kommen manchmal zu ihm, aber auch da, dass die Genossen zu ihm kommen und die Aufwartung machen. Ich glaube, der letzte war Sigmar Gabriel, aber sonst ist da eben kaum noch Kontakt. Und wenn man das mal vergleicht, er hat ja diese Mandate schon ewig, im Prinzip seit Ende seiner Kanzlerschaft. Das haben die Leute hier auch, wurde viel kritisiert, aber gerade in Niedersachsen ist man auch noch geneigt, also insbesondere unter den Sozialdemokraten, ich war auch immer in seinem Ortsverein dort unterwegs, zu sagen, er hat hier viel geleistet als niedersächsischer Ministerpräsident und auch als Bundeskanzler, verweist dann auf das Nein zum Irakkrieg oder eben Gleichstellungsgesetze für Homosexuelle, die Lehrmittelfreiheit, solche Dinge, aber natürlich mit dem, zumindest spätestens mit dem Beginn eben des Kriegs in der Ukraine, des russischen Kriegs, sagen auch alle in den SPD-Unterfraktionen, er muss diese Mandate abgeben. Aber es ist eben nicht so, dass von hier dieser Wunsch, ihn auszuschließen, explizit kommt, sondern der ist eher von anderen Parteigliederungen herangetragen worden. Ich war heute bei dieser beim Auftakt zumindest dieser Verhandlung, die ist ja nicht öffentlich, nur parteiöffentlich. Und da sind eben Gliederungen aus Heidelberg oder aus dem Ruhrpott dort, auch einer hier aus der Nähe von Celle. Aber da ist jetzt nicht der Kreisverband Hannover, der das beantragt hat.
Da würde ich ganz gern den Blick sozusagen an Gesine weiterreichen. Ist das denn Kann man irgendwie sagen, was der Schröder überhaupt noch für eine Rolle spielt da in Moskau für Putin? Weil er hat sich ja immer auch wieder so ein bisschen als Vermittler da ins Spiel gebracht. Das ist ja auch erst kürzlich wieder. Also hat er da noch irgendwie, spielt er da eine Rolle? Kann er überhaupt eine spielen oder ist er eigentlich da jetzt auch, er hat seinen Nutzen vollbracht und damit so ein bisschen verbrannt?
Also es gab ja vor ein paar Wochen seine Rolle, wo er versucht hat, also über Istanbul und dann weiter nach Moskau geflogen ist, da ist ja nichts mehr rausgekommen. Und ich glaube, das ist schon eine Antwort auf deine Frage. Also ich glaube nicht, dass sich Wladimir Putin jetzt von Gerhard Schröder zu irgendetwas drängen oder überreden lässt. Ich glaube, da überschätzt sich Gerhard Schröder ein bisschen. Und ich meine, wir haben jetzt auch eine Situation, da gibt's, glaube ich, andere Zwänge und da sind für Putin auch bestimmte Wege einfach verschlossen, denke ich. Also ich glaube, da zu hoffen, dass Schröder da irgendwas erreichen könnte, das ist unrealistisch.
Ja, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle, auch wenn es jetzt kein sehr hoffnungsvoller Ausblick ist, mal einen Punkt. Ich bin mir ziemlich sicher, das Thema Gasmangel wird uns weiter begleiten. In der kommenden Woche will die EU-Kommission ja ihre Pläne vorstellen, wie man gemeinsam und nicht jedes Land für sich selbst, sondern idealerweise gemeinsam in der Europäischen Union mit einer möglichen Gasmangellage im Winter umgehen will. Da werden jetzt schon einige Punkte diskutiert. Raumtemperatur spielt da natürlich eine Rolle, aber alle weisen im Moment darauf hin, dass das, wenn überhaupt, nur erste Ideen sind. Es wird bis zur letzten Minute dran gearbeitet werden. Stichtag ist der 20. Juli, also spätestens dann wird das Thema wieder bei uns oder auch bei den Brüsseler Kollegen dann ganz oben auf dem Schreibtisch liegen. Ich sage an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank. Das war sie, die Folge 268 zum Thema Energienotstand und was kommt dann. Ich sage ganz herzlichen Dank an meinen Kollegen Jörg Münchenberg.
Ja, ich danke auch. Hat viel Spaß gemacht und wie gesagt, wir gucken natürlich auch auf den 21. Juli, weil dann entscheidet sich, was wird mit Nord Stream 1. Also das wird natürlich, klar, wieder ganz alles ganz weit oben auf der politischen Agenda stehen bleiben. Also insofern, der nächste Podcast kommt bestimmt.
Ja, herzlichen Dank auch an Gesine Dornblüt.
Ich bedanke mich auch.
Und nach Hannover herzlichen Dank an Bastian Brandau.
Danke auch von hier. Genau, Energie bleibt Thema und auch die Sache mit Gerhard Schröder werden wir hier weiterverfolgen.
Ja. Mein Name ist Nadine Lindner. Ich sage herzlichen Dank aus dem Hauptstadtstudio bzw. heute aus dem Homeoffice. Die Folge 268 ist damit zu Ende. Kritik, Anmerkungen, Lob, Wünsche gerne wie immer an die E-Mail-Adresse politikpodcast@deutschlandfunk.de. Und wir verabschieden uns an dieser Stelle und wünschen allen noch eine schöne restliche Woche und wenn es kommt, dann auch ein gutes Wochenende. Bye, bye. Thank you.